Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, unter euch sein darf. Ich möchte die Technik bitte bitten, dass wir alle Lichter anmachen. Ja, es ist immer besonders für Jugendlichen eine Herausforderung, manchmal morgens wach zu bleiben. Kenne ich selber. Und alles, was geht. Und es ist auch eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit mitzuschreiben. Und mach mich laut genug, damit jeder das hört. Also, ich grüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass ich unter euch sein darf. Ich bin gerade auf dem Englischcamp in Marzell und ich habe den Termin ganz bewusst gewählt, weil ich gedacht habe, ich bin sowieso schon am Predigen jeden Tag und dann darf ich auch noch gleich hier bei euch sein und euch dienen. Lilly, setz dich ruhig. Ja? Wenn es euch nicht stört, können die gerne sitzen bleiben, mich stört es nicht. Nö, genau. Und ansonsten setzt ihr euch hier vorne bitte hin, ja, wenn ihr zu unruhig werdet. Das machen wir dann schon. Genau, ein guter Tipp, ein gut gemeinter Rat von mir, ganz zu Anfang. Es geht heute um geistliche Väter, Mütter, es geht um geistliches Wachstum und der Teufel setzt alles daran, uns davon abzuhalten, geistlich zu wachsen. Ist doch klar, oder? Das ist sein Job, Unglauben zu verbreiten, Lügen zu verbreiten. Und etwas, was mir im geistlichen Leben immer sehr geholfen hat, ist, wenn ich Predigten und Andachten mitschreibe, ja, mitschreibe oder wenigstens Stichsätze mache und mit einer Haltung in Gottesdienst gehe, wo ich sage, Herr Jesus, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Deswegen ist das Licht an, ihr könnt eure Notizblöcke rausholen, ihr könnt eure Bibeln rausholen. Ja, heute darf es weitergehen. Und ihr dürft griffbereit sein mit eurer Bibel und etwas zum Schreiben. Ich muss sagen, ich habe über die Jahre, ich mache das jetzt ungefähr seit vielleicht 5 Jahren, habe ich mittlerweile 2 dicke Ordner voll von Predigten und Andachten, die ich mitgeschrieben habe. Und manches Mal wurde es mir echt zum Segen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war öfters in Mannheim, ich komme gleich darauf zurück, in einem Ghettoviertel, wo ich 2 Jahre immer wieder abhing mit Jugendlichen und ihnen von Jesus erzählte. Und nach 2-3 Tagen wollte ich dann nach Hause fahren, wie immer mit dem Zug. Und ich muss, wenn ich von Mannheim hier hinfahre, muss ich in Karlsruhe umsteigen in der Regel. Ich bin damals mit dem Bummelzug öfters noch gefahren. Und dann stand ich da in Karlsruhe am Bahnhof und das war eine ganz furchtbare Sache. Jetzt geht ihr mal hier nach vorne. Und das geht nicht. Nein, ihr setzt euch nach vorne hin. Wenn ihr das jetzt hier stört, das geht nicht. Ne? Sonst gehst du zur Mama, Lilly. Das geht nicht. Das ist jetzt zu viel. Viel Liebe geben und Grenzen setzen. Das ist wichtig bei der Erziehung. Also, um das kurz zu machen, ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen länger, deswegen, genau, haben wir da schon Hilfsmittel. Bin ich in Mannheim in Karlsruhe umgestiegen und dann stand ich da am Bahnsteig und ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, ihr kennt sie bestimmt. Das sind so Sauftourengruppen, ja. Also man trifft sich, um zu saufen, ja. Man trifft sich, um eine Tour zu machen, so ein Ausflug, und dann kommen da so ältere Damen alle zusammen und dann wird da richtig gegessen, zünftig gegessen und zünftig getrunken, ja. Da ist dann Bier und Wein, ihr kennt das vielleicht auch oder weiß nicht, ob ihr schon mal dabei gewesen seid. Auf jeden Fall war da so eine größere Gruppe von Frauen, so 20, 25 Gruppen, so im älteren Alter, ich würde mal sagen, so vielleicht so, also auf jeden Fall über 40, über 50. Und ich stand da und ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, Herr Jesus, ich bin echt so müde vom Dienst. Ich habe echt viele Gespräche gehabt in Mannheim, es war gut, aber ich bin echt müde. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, ey, hoffentlich setzen die sich nicht so zu mir. Ja, und ich bin extra ein Stück weiter weggegangen am Bahnsteig und bin eingestiegen. Und natürlich haben die sich alle zu mir gesetzt. Ich saß dann in einem größeren Abteil, in so einem Großraumwagen da und dann haben die sich alle hingesetzt und dann ging es los. Ne? Dann wurden die Tassen da ausgepackt und dann wurde getrunken und angestoßen. Ne? Morgens früh, ne? Frühshoppen. Ne? Und dann fing eine Frau an und hat dann angefangen zu reden und zu erzählen und dann meinte sie auf einmal so, wisst ihr was, ich muss euch unbedingt was erzählen. Das wird jetzt auch ein bisschen länger dauern, aber ist ja wunderbar, wir haben ja von Karlsruhe bis Freiburg Zeit. Ne? Und ich werde euch jetzt einiges erzählen, dauert auf jeden Fall längere Zeit. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ich habe auch noch was zu erzählen. Und dann guckt die so und sagt, jo, Sie haben auch noch was zu erzählen? Gut, dann teilen wir die Zeit einfach. Ich habe 45 Minuten Zeit und Sie haben 45 Minuten Zeit. Ich habe gesagt, wunderbar. Was die Frau nicht wusste ist, ich war in Mannheim an einem Abend davor bei einer Evangelisation und habe da mitgeschrieben und die Predigt war super. Ich habe die mitgeschrieben und die Predigt, die war in meinem Herzen, die war auf meinem Blatt. Und ich habe das Blatt rausgeholt, die Bibel, und habe die Predigt, die ich am Abend davor gehört habe, den Damen dann gehalten. Und das war spannend. Es gab einiges Gelächter am Anfang, aber die Leute wurden ruhig und spätestens als es zu den tieferen Fragen kam, sind die sehr ruhig geworden und haben auch nachgefragt. Haben nachgefragt nach Krankheit und Leid, weil sie in der eigenen Familie einige Probleme hatten. Aber das sind so Gelegenheiten, die Gott manchmal schenkt. Aber ich bin halt auch Evangelist, mir macht sowas Spaß. Ja. Aber Gott schenkt immer wieder coole Gelegenheiten. Der Teufel möchte uns hindern, geistlich zu wachsen. Das ist eine ganz sachliche Sache, ja, eine ganz sachliche Geschichte. Das ist einfach so. Und er versucht uns auf allen Ebenen anzufeinden. Ich habe letztens meine erste Hochzeit halten dürfen in Stuttgart, in der FEG in Stuttgart. War eine sehr spannende Sache. Ich habe einen guten Freund von mir verheiratet. Und danach war die Party. Also ich durfte sogar evangelistisch auch ein bisschen predigen. Das habe ich auch gemacht. Und die Party war danach in Heilbronn. Am Abend, als die Party vorbei war, wollte ich nach Hause fahren. Und es war gegen 12 Uhr und ich komme aus dieser Handwerkskammer, aus diesem Festsaal der Handwerkskammer und will zum Auto gehen, was ich ausgeliehen bekommen habe, und gehe da in die Richtung und es kommt mir konfrontativ direkt auf mich eine Prostituierte zu und bietet mir ihre Dienste an. Nachts um 23:30, nach so einem Tag, wo ich wirklich kaputt war, wo ich fertig war, und ich habe gesagt, nö. Und sie sagte dann, schade, und dreht sich um und geht schnurstracks wieder weg. Also ich habe echt gedacht, wow, der Teufel versucht auf alle möglichen Art und Weise, uns platt zu machen, uns zu Fall zu bringen, selbst nach so einem Dienst, das wäre natürlich die Krönung gewesen. Ne? Da hätte der Teufel sich natürlich gefreut. Wie viel hätte er kaputt machen können? Und es ist so wichtig, dass wir geistlich stark werden, dass wir geistlich fest sind, dass wir in so Momenten nicht einen Moment darüber nachdenken. Und als Evangelist könnte man anfangen nachzudenken, oh, muss ich dir vielleicht jetzt mal das Evangelium erklären? Das wäre absolut falsch gewesen in dieser Situation. Ja? Im Nachhinein habe ich gedacht, ich hätte vielleicht sagen sollen, Satan, geh hinter mir. Habe ich schon mal gemacht. Die Leute gucken ein bisschen komisch. Aber der Teufel, der versteht das dann. Das ist das Wichtige. Also der Teufel versucht uns geistlich davon abzuhalten, zu wachsen. Heute geht es um geistliche Väter und Mütter. Und das ist ein Thema, was mich halt enorm geprägt hat. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und die bräuchte ich jetzt gleich mal an die Technik. Ich habe eine Frage an euch, nämlich die Frage, was ist das Ziel von Evangelisation? Was ist das Ziel von Evangelisation? Du darfst nicht darauf antworten erstmal. Aber ich brauche die zweite Folie und dazu habe ich Matthäus 28, 18 bis 20. Das lesen wir jetzt gemeinsam mal. Und mit der Frage im Hinterkopf, was ist das Ziel von Evangelisation? Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was ist das Ziel von Evangelisation?
Ihr dürft Macht die Menschen zu meinen Jüngern.
Ja, super. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das Ziel von Evangelisation ist Jüngerschaft. Jüngerschaft. Das Ziel von Evangelisation ist nicht nur, dass sie sich bekehren. Das Ziel von Evangelisation ist erstmal, dass Menschen natürlich erstmal in Berührung kommen mit Christenmenschen. Und dann, dass wir sie dann zu Jesus führen, dass sie Jesus annehmen. Aber dann ist natürlich das große Ziel, umfasst noch viel mehr, ist nämlich, dass diese Menschen in die Gemeinde kommen, dass sie mitarbeiten, dass sie echte Jünger werden von Jesus und dass sie im Glauben wachsen. Die nächste Folie bitte. Ich habe mal eine Gliederung zusammengeschrieben, was ich glaube, was so die Eckdaten, die Eckdinge sind von Jüngerschaft. Ich glaube, es ist persönliche stille Zeit. Das ist ein wesentlicher Punkt von Jüngerschaft. Gebet, Bibellesen, Stille vor Gott. Ruhen vor Gott, Gemeindezugehörigkeit, Gemeinschaft zu haben in der Gemeinde, aber auch im Hauskreis, in kleineren Orten. Mitarbeit ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache für uns. Darin wachsen wir, wenn wir herausgefordert werden, wenn wir Herausforderungen haben. Und dann geht es in die persönliche Jüngerschaft. Und ich glaube, da ist geistliche Vaterschaft und Mutterschaft angesiedelt. Und nicht nur die persönliche Jüngerschaft, dass man selber empfängt, dass man sich jemanden sucht, der eigene geistliche Vater oder Mutter wird, sondern ich glaube, es geht auch dann, wenn man jemand hat, geht es darum, selber zum geistlichen Vater und geistlicher Mutter zu werden. Könnt ihr das so mit mir sehen? Dass das so Eckpunkte der Jüngerschaft sein könnten? Es gibt sicherlich noch manche andere Sachen. Das ist jetzt nicht perfekt oder bis ins Detail ausgearbeitet. Okay. Jetzt können wir die wieder ausmachen. Herzlichen Dank. Ich möchte euch erzählen, warum mir dieses Thema so wichtig geworden ist. Ich brauche jetzt die anderen Fotos gleich. Ich möchte euch erzählen, warum mir das so wichtig geworden ist, dieses Thema. Es hat einfach mit dieser Sache in Mannheim zu tun. Ich war 2006 in den Anfängen, wo das Jans-Team und ich uns kennengelernt haben, haben wir einen Einsatz gehabt in Mannheim mit einem großen Doppeldeckerbus in einem Ghettoviertel in Mannheim-Hochstädt, gehört zu Seckenheim. Und da haben wir Erweckung erlebt, in einer Woche, wirklich. Es kamen etliche zum Glauben an Jesus, haben diesen Anfang auf Jesus zugemacht. Und das waren taffe Kerle. Ich zeige euch gleich ein paar Bilder. Ja. Und immer wenn ich irgendwo zur Evangelisation gehe oder in Gemeinden komme und ich merke, dass die Spuren nicht so richtig, dann sage ich denen, ich rufe gleich meine Freunde an und die kommen dann gleich mal vorbei und räumen bei euch mal auf. Und wenn die dann die Bilder sehen, dann, ist ein Scherz. Genau, ist auf jeden Fall lustig. Das erste Bild ist hier mal mit Eckhard Kraska. Ich bin sehr, sehr dankbar. Eckhard, ich habe ihn mir gesucht, ich habe ihn auch gefunden. Ich habe ihn in der Anfangszeit des Jansdienstes, wo ich hier war, hatten wir ein gutes Dreivierteljahr Zeit, wo ich mich jede Woche mit Eckhard getroffen habe, in ihrem Haus und wo wir eine sehr intensive Zeit hatten. Und ich bin so dankbar, dass Eckhard mir sehr viel beigebracht hat und ich viel von ihm lernen durfte. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar. Dann das nächste Bild, das sind einige von meinen Freunden aus Mannheim. Die haben alle was auf dem Kerbholz. Das heißt, die kennen das Gesetz, wahrscheinlich weil es ihnen öfters vorgelesen worden ist von der Polizei. Auf jeden Fall, das haben wir da erlebt, es kamen etliche zum Glauben. Wir hatten ausgefüllte Karten von 70 Stück, die den Anfang mit Jesus gemacht haben. Also wirklich eine kleine Gemeinde, wirklich, hier kann man wirklich von einer Art Erweckung sprechen, auf jeden Fall für deutsche Verhältnisse. Und wir sind dann weggegangen, das waren die Jüngeren, das davor waren die ein bisschen Älteren. Und wir sind dann, nach dieser Woche war die Zeit vorbei, ich bin wieder nach Wuppertal gegangen oder nach Solingen, wo ich damals noch gewohnt habe. Und wir sind dann zum Jans-Team gekommen später und dann haben wir hier gewohnt und ich habe dann nachgehört, nach 3 Monaten, dass praktisch keine Nacharbeit läuft. Es gab ein Team von 18 Leuten, die haben sich 2-mal getroffen, aber es war keiner da, der wirklich Verantwortung übernommen hat für dieses Team, der gesagt hätte, ich nehme das Ding jetzt in die Hand und wir gehen jetzt hier Schritte nach vorne. Die haben sich 2-mal getroffen, danach nie wieder. Und ich habe, als ich das gehört habe, nach 3 Monaten habe ich gesagt, das geht nicht. Das kann doch nicht sein. Ich war doch selber dabei. Ich durfte selber einige zu Jesus führen. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich angefangen, bin ich hier mit dem Zug immer wieder nach Mannheim gefahren. Und ich hatte einen speziellen Ort, einen Platz hinter dem Kindergarten in diesem Ghettoviertel. Und da saß ich. Kannst du das Bild nochmal zurückmachen, bitte? Genau. Und da stand da und ich hatte eine tolle Mitarbeiterin aus einer Gemeinde dort, die immer wieder mit mir dort stand. Und ich stand da stundenlang, tagelang, stundenlang und habe gebetet und habe gewartet, bis sie kamen. Und dann kamen so ein paar, dann habe ich gepredigt, dann habe ich mit denen geredet, ihnen aus der Bibel vorgelesen. Dann gingen die wieder und die nächste Gruppe kam. Und ich weiß noch, wie wir am Anfang so ein Problem hatten mit denen, weil die haben an unser Bus so geklopft und haben sich da bemerkbar gemacht, dass wir jetzt, dass sie da sind. Und da haben manche schon ein bisschen Angst gekriegt. Das sind jetzt die Jüngeren und über diese Zeit habe ich natürlich einfach gemerkt, dass es einfach zu wenig ist. Ich bin alle 2-3 Wochen da gewesen für 2-3 Tage, Aber ich habe einfach gemerkt, es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Es ist unbefriedigend für mich und unbefriedigend für die Jungs, weil sie im Glauben nicht so weiterkommen, wie ich mir das wünsche. Einer von denen, nochmal ein Bild bitte zurück. Noch ein Bild zurück. Noch eins. Der ganz Rechte, das ist Michael, der hat es auf dem Neuen Testament bis zur Seite 200 geschafft. Und das ist Wahnsinn. Das ist der Hammer. Der hatte tiefe geistliche Fragen, die er mir gestellt hat. Und wisst ihr, ich bin 2 Jahre immer wieder da gewesen, aber habe halt gemerkt, wie hilflos ich auch bin. Habe auch überlegt, ob wir jetzt da hinziehen sollen oder nicht. Gott sei Dank habe ich dann mitgeholfen, einen Verein dort zu gründen. Er heißt Fokus Hochstädt. Und ich habe dann auf dem Christival habe ich ein Ehepaar kennengelernt, ein junges Ehepaar, wo er auf der Hochschule in Mannheim arbeitet, aber in Heidelberg wohnt. Und die konnte ich gewinnen. Die sind ein paar Monate später nach Mannheim, Hochstädt, gezogen. Vom Himmel in die Hölle. Von Heidelberg nach Mannheim, Hochstädt. Und das ist der Knaller. Aber sie sind ziemlich allein. Und wir können wirklich dafür beten, dass Ed und Julia heißen die beide, sind auch Musiker und ganz begabte Leute, dass sie wirklich beschützt und bewahrt werden und dass sie jetzt anfangen können, da was aufzubauen. Sie haben jetzt einen Raum gemietet, neben der Dönerbude da von einem Türken, der sehr froh war, dass Christen da reingekommen sind, weil die in der Regel auch ihre Miete zahlen. Und wir können einfach dafür beten, weil sie sind einfach sehr alleine. Ich würde vorschlagen, wir beten jetzt kurz dafür. Ja, lass uns doch kurz aufstehen. Wir treten vor Gott. Und vielleicht, dass eine Person kurz dafür betet. Für Ed und Julia. Und für diese Jungs, Michael, Matzalek. Ja, Jesus weiß ja, wie sie heißen. Amen. Dankeschön. Ja, tragt das in eurem Herzen, vielleicht denkt ihr daran. Aber als ich das erlebt habe, habe ich gemerkt, dass dieses Thema ist so heiß, es ist so schwierig. Es können sich Leute für Jesus entscheiden und wir kennen ja das Gleichnis von Jesus von diesem vierfachen Acker, diese Ackergeschichte, wo der Sämann total verschwenderisch ist und er streut es aus und es fällt manches unter die Dornen, manches auf dem Weg und manches auf fruchtbarem Boden und manches in Felsen. Ja, das passiert. Aber ich glaube, es würde nicht so krass passieren hier, wenn Leute da sind, die geistliche Väter und Mütter wären. Für eine Person. Für eine Person. Und diese Jungs, diese jüngeren Jungs, die ihr vorhin gesehen habt, diese vier, die haben sich nach einer Predigt da draußen bekehrt. Die haben gesagt, ja, wir wollen jetzt mit Jesus leben. Dann habe ich die sofort rausgeholt aus dem Ghettoviertel, habe eine Party gemacht bei einer Familie, wo ich übernachtet habe immer und habe die dann nächsten Morgen mitgenommen in einen Gottesdienst. Aber wisst ihr was? Die passen nicht da rein. Die passen nicht rein. Man will die auch nicht. Man will die eigentlich nicht. Man will keine Leute haben, die rumstinken, die da rumlaufen, die sich nicht anständig verhalten können, die nicht in unsere Norm passen. Wir haben auch allein hier diese Stuhlreihe, ist ja ganz akkurat. Wenn ich das jetzt ein bisschen verschieben würde, würde ich ja schon Schläge kriegen von euch. Ja, aber wir wollen es irgendwie nicht. Und manchmal stehen wir uns selber und stehen wir selber Gott auch im Wege. Und das ist ein Problem, liebe Geschwister. Wirklich. Sind wir bereit, dass Leute hier in unsere Gemeinde kommen können, die stinken, die anders aussehen, die vielleicht auf dem Boden sitzen, nicht auf dem Stuhl sitzen, die zerdreckte, zerlumpte Jeans haben? Sind wir auch bereit, dass Reiche kommen können? Ich glaube, die ganz Armen und die ganz Reichen, die erreichen wir in deutschen Gemeinden fast kaum. Aber Gott will sie erreichen. Und diese Armen und diese Leute, die sozial Schwachen, das sind oft die Leute, die offen sind fürs Evangelium. Die oft am meisten offen sind fürs Evangelium. Okay, ich habe selber das erlebt. Als ich dann darüber nachgedacht habe, über dieses Thema geistliche Väter und Mütter, ist mir bewusst geworden, wow, dass ich das in meinem Leben immer wieder erfahren hatte. Dass ich Leute hatte, die meine geistlichen Väter und Mütter waren. Und dann ist mir eingefallen, ich bin in einem Missionshaus groß geworden. Meine Eltern sind ja Missionare unter Ausländern in Deutschland. bin in einem Missionshaus groß geworden. Unser Missionsleiter war ein Amerikaner, verheiratet mit einer Deutschen. Und das war die Superfrau, diese Deutsche. Also die hieß Eva Marie. Deswegen heißt unsere Tochter auch Lilly Marie, also mit zweitem Namen Marie, weil sie wichtig war für mein Leben. Sie war die Frau von dem Missionsleiter und ich weiß noch, wie sie in ihrem Büro saß und wie sie hatte immer eine Dose mit Lakritz und das hat mich immer angezogen. Aber nicht nur das. Und ich saß oft in ihrem Büro und konnte ihr erzählen, einfach erzählen. Ich könnte auch einfach nur da sitzen. Aber sie hatte ein offenes Ohr für mich. Und sie hat mich geliebt. Und selbst als ich weggezogen bin, um Kinderkrankenpfleger zu werden, was ich nie geworden bin, hat sie mir Briefe geschrieben. Sie hat mich geliebt. Sie hat für mich gebetet. Das haben meine Eltern so natürlich auch getan. Und meine Eltern stört es, wenn ich darüber predige, dass sie da nicht erwähnt werden. Aber, ja, die Eltern sind noch meine eigene Kiste. Aber auch geistliche Väter. Klar, mein Vater ist auch ein geistlicher Vater für mich und meine Mutter auch. Aber diese Frau außerhalb meiner Familie hat mich geprägt. Und es war für mich ein Verlust, als sie gestorben ist. Und die hat einfach mich geliebt, hat an mich geglaubt, hat hinter mir gestanden. Und ich glaube, ich bin deswegen das geworden, was ich heute bin, auch durch sie. Weil sie sich in mich investiert hat. Und dann hatte ich einen Ältesten in meiner Gemeinde, der dann mein geistlicher Vater geworden ist. Und wir haben ein großes Problem bekommen. Ich habe ihm nämlich im Vertrauen etwas erzählt und ich hatte kurze Zeit danach ein Gespräch mit dem Ältestenkreis. Und da habe ich einfach erlebt, dass Vertrauen gebrochen worden ist. Was mich auch sehr erschüttert hat. Wenn du was erzählst und du gehst davon aus, es wird wirklich unter vier Augen behalten und danach hast du kurze Zeit später ein Gespräch mit den Ältesten. Wir hatten dann Gespräche. Dann hatte ich aber einen anderen geistlichen Vater, einen Vater von einem Freund von mir. Und ich weiß noch ganz genau, es gab eine Sünde, die mich nicht losgelassen hat. Und die ist so schlimm gewesen, dass ich echt gedacht habe, ich kann sie eigentlich keinem sagen. Und ich habe den Mut zusammengenommen und ich habe eines Tages, als wir zusammen spazieren gegangen sind, habe ich ihm das erzählt. Und ich habe in seinem Beisein das Jesus abgegeben und Jesus um Vergebung gebeten. Und ich habe erleben dürfen, dass er mir vergibt. Und das hat mir so gut getan. Das hat mich so entlastet. Das hat Ketten gesprengt in mir. Das glaubt ihr gar nicht. Einfach dieses Verhältnis. Dann hatte ich später den Ernst Schrupp. Vielleicht kennt ihn jemand. Kennt ihn jemand Ernst Schrupp? Auch ein geistlicher Vater von mir. Das ist echt Gnade gewesen. Ich war 3 Jahre in Wiedenes auf der Bibelschule. Und in diesen letzten 3 Jahren, also in diesen 3 Jahren der Bibelschulzeit, das waren die letzten 3 Lebensjahre von Ernst Schrupp. Und ich weiß noch, wie ich in seinem Büro saß, das war immer ganz toll, weil seine Wohnung war halt separat praktisch von der Bibelschule. Es war in der Bibelschule, aber es war autonomes Gebiet. Deswegen konnten wir auch mal ein Glas Wein zusammen trinken. Weil in der Bibelschule war es verboten. Ja, aber ich weiß dann ganz genau, wie ich neben ihm saß und auch manchmal neben ihm einfach kniete oder saß da und er saß am Schreibtisch und hat gearbeitet. Er hat sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren seines Lebens. Er hat noch einige Bücher veröffentlicht. Und dann weiß ich noch, als ich neben ihm saß und er seine Hand auf mich legte und sagte, du bist mein Timotheus. Das hat mir gut getan. Und er hat mich mitgenommen in verschiedene Gemeinden, in auch eine russlanddeutsche Gemeinde, da waren wir öfters. Und ich hatte damals noch lange Haare und dann hat er mich gefragt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, deine Haare abzuschneiden? Hab ich gesagt, okay, ich mach das. Ich kann das. Ich habe darüber nachgedacht und habe mir überlegt, ist das mir das wert, dass ich in einer Gemeinde keine Autorität habe wegen meinen Haaren? Und habe ich überlegt, das ist es mir nicht wert und ich habe sie abgeschnitten und dann hat er mich nächstes Mal mitgenommen, der Ernst Schrupp, und hat gesagt, der Ralf hat sich bekehrt. Dann haben sie sich natürlich alle gefreut. Weil es gibt Leute, mit denen kannst du nicht argumentieren, weißt du? Du kannst die Bibel aufschlagen und ich kenne eine Bibelstelle im Neuen Testament, wo es darum geht. Ich glaube, dass es Gott nicht so wichtig ist, wie wir äußerlich aussehen. Ja, manchmal zeigt es aber, wie es innen drin bei uns aussieht, ne? Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Okay, und dann hatte ich noch andere Leute. Einen Notar hatte ich als geistlichen Vater, der hat mich sehr hart rangenommen, der hat gesagt, ich werde dir schon helfen. Du als Evangelist und vielleicht denkst du, kannst dir ein laues Leben machen, dir werde ich helfen. Und er hat mir geholfen. Aber ich habe gewusst, er liebt mich. Und deswegen konnte ich das auch annehmen, auch manchmal seine verbalen Schläge oder seine Ermahnungen. Und es ist so wichtig, dass wir hier Leute haben, die auch dir mal sagen können, hey, du riechst aus dem Mund, vielleicht musst du es ein anderes Deo benutzen oder so. Wisst ihr, es ist ja lieblos, wenn man das nicht sagt. Ist ja lieblos. Oder manche Leute wissen wirklich nicht, wie man sich wäscht. Und es ist doch schlimm, wenn man deswegen keine Gemeinschaft mehr haben kann in der Gemeinde, weil keiner mehr mit einem zu tun haben will, weil jeder auf Abstand geht und man weiß das vielleicht selber gar nicht mehr. Also es ist eine ganz wichtige Sache, dass man Leute hat, die in das Leben hineinsprechen dürfen und wo du weißt, die haben dich lieb. Jesus prägte seine Jünger. Jesus ist natürlich der ideale Mentor, der ideale geistliche Vater. Er hat seine Jünger mitgenommen, er hat 3 Jahre mit ihnen gelebt, er hat mit ihnen gegessen und neben ihnen geschlafen. Sie haben wirklich mit ihm leben können. Sie schauten ihm über die Schulter bei seinen Reden und bei seinen Wundern. Sie durften mithelfen, durften kleinere Aufgaben erledigen, zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Dann gab es Kurzpraktika für die Jünger, wo Jesus die ausgesandt hat, ja, in denen sie das Gelernte in eigener Verantwortung umsetzen durften. Er hat dann gesagt, jetzt geht mal raus und heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Ihr habt meinen Segen. Und dann sind die 70 da ausgezogen. Ich glaube, vorher sind die auch schon mal ausgezogen und haben enorme Dinge erlebt. Haben erlebt, dass auf das Wort Jesu hin Verlass ist, weil er hat alle Macht und Autorität, was wir vorhin gelesen haben. Haben tolle Sachen erlebt. Aber das ist immer das Gleiche. Wir erleben etwas, wenn wir aus unserer Komfortzone herauskommen, wenn wir aus unserer Gemeinde herausgehen, wenn wir nicht hier warten, bis die Leute kommen zu uns, weil sie kommen nicht. Wenn wir rausgehen, wenn wir zu ihnen gehen, allein wenn ich schon zu meinem Nachbarn rübergehe und ihn begrüße, wenn ich ein liebes Wort zu meinem ätzenden Arbeitskollegen habe, das macht was, wenn ich auf die Menschen zugehe. Jesus ging auf ihre Fragen ein, er hatte Geduld mit ihrem Unverständnis, als die sich so gekloppt haben, wer wird jetzt der Größte sein unter uns, wer wird jetzt hier der Bundeskanzler werden bei dir im Reich? Selbst da hatte Gott Jesus Verständnis mit ihnen, obwohl er hat ihnen auch die Meinung gesagt. Dann kam noch so eine Mutter an von den beiden Jüngern und hat er gesagt, nee, hier, meine Söhne sollen dann die Chefs werden im Himmel. Nein, das steht dir nicht zu. Jesus nahm Einzelne beiseite, stellen wir uns vor, er nahm immer wieder Einzelne beiseite, Petrus nahm er zur Seite, Johannes, er redete mit ihnen, ermahnte sie, ermutigte sie und hatte auch die Einzelnen im Blick. Und dann sagt er in Lukas 6, Vers 40, kein Schüler steht über seinem Lehrer und wenn er ausgelernt hat, soll er wie sein Lehrer sein. In der Bibel finden wir noch weitere tolle Leute, die geistliche Väter waren, geistliche Väter und Mütter waren für andere Leute. Denken wir an Mose und Josua. Ja, Josua war eine ganze Zeit lang bei Mose mehr oder weniger dabei. Ja. Denken wir an die Leute, die Paulus geprägt hat. Wer waren die geistlichen Väter von Paulus? Der erste und prägendste, glaube ich, am Anfang war Gamaliel. Der beste Lehrer, den man damals haben konnte. Das war der Oberprof, der Obertheologe. Der Checker überhaupt. Da konnten nur ganz wenige überhaupt hin zu ihm. Weil Gamaliel wirklich super war. Das war Sahne. Wenn der dich ausgesucht hat und du aus einer angesehenen Familie kamst, die richtig Asche hatte, dann konntest du da hingehen. Und das war Paulus. Er kam aus einer sehr angesehenen Familie. Sein Vater hatte so viel Geld, dass er sich als römische Staatsbürgerschaft gekauft hat. Und er wusste, er kommt aus dem Stamm Benjamin, er hatte Wurzeln, er wusste seine Herkunft und konnte was vorweisen. Und deswegen war er prädestiniert, bei Gamaliel dabei zu sein. Dann hat eine ganz kurze Zeit als geistlicher Vater für den Paulus der Hananias gewirkt, auf Gottes Weisung hin. Hananias, geh jetzt zum Saulus. Geh zu ihm hin. Der ist blind geworden, vom Pferd gefallen oder was auch immer. Ist auf jeden Fall blind geworden und besuch ihn jetzt. Und dann war der Barnabas da. Ganz toll. Könnt ihr nachlesen? Apostelgeschichte 9, 26 bis 28. Lesen wir jetzt nicht. Wo der Barnabas den Paulus, zu den Aposteln nach Jerusalem bringt. Weil die sagen, wir wollen nichts mit dem so zu tun haben. Das ist eine neue Terrortaktik von dem. Ja, der ist jetzt angeblich fromm geworden. Den wollen wir doch nicht bei uns haben. Und dann holt der Barnabas, der tritt dann für diesen Paulus ein. Und ich glaube, die beiden sind nicht von ungefähr dann auch zusammen gewesen, haben dann auch die erste Missionsreise zusammen gemacht, weil einfach da ein gutes Verhältnis entstanden ist, bis sie sich dann in die Haare bekommen haben wegen dem Markus. Gut, aber trotzdem hat Gott das gebraucht, dass sein Wort verkündigt worden ist, sogar dann mit zwei Teams. Und dann ein ganz tolles Beispiel im Neuen Testament ist Aquila und Priscilla für Apollos. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 18, 24 bis 27a nachlesen, wo diese Aquila und die Priscilla diesen Apollos, diesen glühenden Redner, nach Hause eingeladen haben. Er kannte nur die Taufe des Johannes und dann haben sie ihn eingeladen und ich glaube, sie haben öfters mit ihm geredet, öfter sich mit ihm getroffen. Wer hat da sogar bei ihm gewohnt und hat sie geprägt? Dieses Ehepaar, die haben den Apollos geprägt und er wurde danach noch besser. Hatte noch mehr Erkenntnis, noch mehr Liebe, noch mehr Weisheit, weil dieses Ehepaar sich in diesen Mann investiert haben. Und das beste Beispiel, finde ich, ist Paulus und Timotheus. Das beste Beispiel. Ich möchte euch noch kurz sagen, wozu ein geistlicher Vater hilft. Ich glaube, ein geistlicher Vater hilft uns, eine geistliche Mutter hilft uns, wenn wir zu viele oder falsche Kompromisse in unserem Leben machen mit Sünde. Dann hilft uns jemand. Dann hilft uns so jemand, der uns zurechtbringt, der sagt, Junge, das geht gar nicht. Ne? Genau. Ich glaube, auch wenn wir es erleben, dass wir vielleicht bei Versuchungen immer wieder nachgeben, wenn ich da jemand habe, dem ich auch Rechenschaft schuldig bin und der in mein Leben hineinreden darf, hey, dann haben wir viele Gemeindeprobleme nicht. Dann müssen wir auch viel von der Gemeindezucht, die angesagt ist, nicht tun. Weil das schon im kleinen Kreis passiert, weil der geistliche Vater, die geistliche Mutter den geistlichen Sohn schon mal bei den Ohren packt und sagt, Junge, geht das gar nicht. Ich helfe dir. Ja? Aber mit Liebe. Und wenn ein Jugendlicher, ein Teenie oder auch ein Erwachsener weiß, meine geistliche Mama, mein geistlicher Vater, der hat mich lieb, dann lässt man sich was sagen. Es ist einfach so. Auch wenn es nicht schöne Dinge sind. Und es hilft einem, im Licht zu leben. Miteinander, wir müssen mehr im Licht leben, liebe Geschwister. Was heißt das? Das heißt, Dinge, die unausgesprochen sind, Missverständnisse, Verletzungen, die sollen ausgesprochen werden. Das hindert uns auch am geistlichen Wachstum. Und wenn ich mit jemand habe, der ganz nah an meinem Herz ist, mit dem ich mich jede zweite Woche treffe, für eine Stunde, dann weiß der, wie es in meinem Herzen aussieht. Und er weiß, mit welchen Sünden, mit welchen Versuchungen ich zu kämpfen habe. Und er ist nah an meinem Herz und deswegen hilft es mir, auch im Licht zu leben mit ihm und mit Jesus. Und es hilft mir, authentisch zu werden. Wisst ihr, ich habe viele Sachen noch nicht verstanden. Aber eine Sache, und die ist mir ganz wichtig, lasst euch nicht so sehr ablenken, eine Sache, die ist mir ganz wichtig, die ich wirklich verstanden habe, ist, dass Jesus ehrliche und aufrichtige Sünder liebt. Das ist wirklich das, was ich verstanden habe. Sonst, ich habe vieles noch nicht verstanden. Aber das habe ich verstanden. Er liebt mich. Und er liebt dich. Er liebt ehrliche und aufrichtige Sünder. Und das, was Leute suchen, das, was die Teenies heute suchen und die jungen Erwachsenen und jeder eigentlich sucht, sind authentische Christen, echte Christen. Das sind Gottesmänner, das sind Älteste, das sind Diakone, die auch hier nach vorne gehen können und die sagen können, hey Leute, ich bin gestern furchtbar gefallen. Er hat mich total schuldig gemacht. Aber ich habe Jesus lieb. Und er hat mir vergeben. Und wenn er sich nicht sicher ist, dass jemand anders kommt und sagt, hey komm, ich lege dir die Hände auf, ich bete es für dich. Wisst ihr, dass wir ehrlich sind? Wir sind doch nicht perfekt. Wir sind Sünder, geheiligte Sünder durch Jesus. Aber wir brauchen Jesus, wir haben ihn so nötig. Und es ist wichtig, dass wir ehrlich werden. Und das ist das, was die jungen Leute, das ist, was alle Leute suchen. Wir haben doch keinen Bock mehr auf irgendwelche gefakten Klatschgeschichten da am Mittag im Fernsehen. Wo irgendwelche Leute sich da fertig machen und irgendeinen Quatsch erzählen, auch Lügen verbreiten. Wir wollen ehrliche Leute haben. Wir wollen auch wissen, wie sieht es denn bei dir aus in deinem persönlichen Leben? Und wir sollten offen werden. Uns fragen zu lassen, wie sieht es denn bei dir geistig aus? Wie sieht es dir mit Jesus aus? Wie geht es dir eigentlich? Oder wo hast du denn deine Versuchung? Mit welchen Sachen kämpfst du denn? Du siehst so fromm aus mit deiner Krawatte.
Da müssen wir offen werden. Und das hilft mir, geistliche Väter und Mütter zu haben, authentisch zu werden, offen zu werden. Okay, jetzt gehen wir schnell durch, lieben Geschwister. Apostelgeschichte 16. Lasst uns mal Apostelgeschichte 16 aufschlagen, wenn ihr es habt. Ansonsten lese ich sofort vor. Apostelgeschichte 16, 1 bis 3 ist die erste Begegnung, die Paulus mit dem Timotheus hatte. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonien nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und so weiter, ließ ihn dann auch beschneiden. Dieser Paulus, der hat den Timotheus gesehen. Und er hat gewusst, wo der herkommt, der Timotheus. Er wusste, dass seine Großmutter schon echt super mit Jesus unterwegs war und seine Mutter auch. Und er hat das Potenzial in diesem Timotheus gesehen. Und hier sehen wir was ganz Interessantes. Der geistliche Vater, auch geistliche Mütter können sich jemand aussuchen. Ihr könnt es mal suchen in den nächsten Wochen und euch überlegen, in wen von den Jugendlichen will ich mich investieren. Das hat Paulus getan, er hat sich für Timotheus entschieden und ihn dann mitgenommen. Und dann wollen wir jetzt ein paar Bibelstellen im 1. und 2. Timotheusbrief zusammen angucken. Ich versuche es nicht mehr zu lang zu machen, aber ihr scheint mir wach zu sein. Wie dieses Verhältnis mit Paulus und Timotheus war, weil das ist ja wichtig. Die Frage ist ja, was hatten diese beiden für ein Verhältnis miteinander? Und warum war das so gut? Schauen wir an, 1. Timotheus 1, Vers 2. 1. Timotheus 1, Vers 2. Da schreibt Paulus an Timotheus, du lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nahe, als wärst du, interessant, hör zu, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gehen wir in den 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 1, 2 bis 5. Im 2. Timotheusbrief geht er schon weiter. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Im ersten hat er geschrieben, du bist wie mein eigener Sohn. Hier schreibt er, meinem geliebten Sohn. Also da ist was passiert in der Beziehung, versteht ihr? Da ist was passiert. Und jetzt sagt er, jedes Mal, Vers 3, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich. Jedes Mal, wenn er betet, denkt er an den Timotheus. Was ist das für eine mütterliche Fürsorge? Das ist das Beste, was man tun kann für andere beten. Den anderen vor Gott zu bringen. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voller Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Hier ist was passiert. Der Timotheus, das war kein Muttersöhnchen. Glaube ich nicht. Er hatte so viel Potenzial, dass Paulus ihn zum Gemeindechef in Ephesus gemacht hat. Und das war schwierig. Aber als sie sich hier nochmal verabschieden, da heult der Timotheus aus ganzem Herzen. Weil die beiden sich richtig lieb gehabt hatten. Da war eine Herzensbeziehung, versteht ihr? Und dann 2. Timotheus 1, 13 bis 14, einfach ein paar Verse weiter. Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen. Und dann 2. Timotheus Kapitel 2, 1 bis 2. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Aha, hier ist dieses Jüngerschaftsprinzip drin. Paulus hat von Jesus gelernt, Paulus hat von Gamaliel gelernt, Paulus hat von Hananias und Barnabas gelernt und Paulus gibt es jetzt weiter an Timotheus. Und er sagt, ey, mach alles, wie ich es gemacht habe. Hört sich ja fast ein bisschen überheblich an, ne? Und dann sagt er, Jetzt gib du es, Timotheus, auch an andere Leute weiter, die vertrauenswürdig sind und die fähig sind, andere wiederzulehren, die bereit sind, sich in andere wieder zu investieren. Das ist Jüngerschaft. Geistlicher Vater, Mutter zu suchen und selber andere, eine Person zu nehmen. Und ich sage das immer wieder den Gemeinden, den Leuten und den Gemeinden, wo ich hinkomme. Wenn ich zu einer Evangelisation komme, dann sage ich den Leuten, ich erwarte von euch als Gemeinde, dass jeder von euch bereit ist, sich um eine Person zu kümmern. Und das muss möglich sein. Ansonsten muss man ein paar Gemeindeaktivitäten absagen. Es muss möglich sein, dass jeder, der wiedergeboren ist, der Jesus lieb hat, sich um eine Person kümmern kann. Das ist keine Überforderung. Ansonsten läuft was falsch. Ja? Da muss man einiges andere, was vielleicht gut gemeint ist und nett aussieht, mal absägen. Aber das ist wichtig. Und dann am Ende noch 2. Timotheus 3, 10 bis 11. 2. Timotheus 3, 10 bis 11. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Timotheus hat sich das zum Vorbild genommen, wie Paulus gelebt hat. Seine Liebe, seine Standhaftigkeit, diese ganzen Dinge. Es geht darum, dass ein geistlicher Vater uns ermutigt, dass er uns ermahnt, dass er uns zurechtbringt, dass er uns fördert, dass er uns liebt, dass er für uns betet. Und dass er sich wirklich für den anderen interessiert. Was könnten die Voraussetzungen sein für geistliche Väter und Mütter? Ich werde jetzt nicht tiefer darauf eingehen, dafür ist die Zeit schon zu sehr fortgeschritten. Ich möchte es euch nur sagen. Ich glaube, die Voraussetzung könnte sein, wir lesen es in 1. Timotheus 3, 1 bis 7, da geht es um Voraussetzungen für die Leiter der Gemeinde. Und ich glaube, dass der Maßstab sehr hoch ist. Ja? Aber ich glaube, wir brauchen einen Maßstab. Und ich glaube, diesen Maßstab kann man schon anlegen, nur man muss ein paar Abstriche machen. Ja? Wenn man jetzt einen geistlichen Vater in der eigenen Gemeinde sucht, und das ist kein Ältester oder kein Leiter der Gemeinde, dann muss er nicht alle diese Dinge hundertprozentig erfüllen, aber es sollte in diese Richtung gehen. Und das ist ein guter Maßstab. Und dann gibt es auch noch was für Diakoninnen. In 1. Timotheus 3, 8 bis 13. In Vers 11 wird ganz besonders auf die Frauen hingewiesen, dass keine Frauen sein sollen, die klatschsüchtig sind in der Gemeinde. Die Geistliche, also die Diakoninnen sein sollten. Also nicht die viel erzählen können. Ich habe eine bei mir in meiner Heimatgemeinde gehabt, eine Frau, die sehr viel erzählt hat. Sie hat angeblich auch viel gebetet und ich habe ihr gesagt, hör mal zu, wenn du viel weißt, dann musst du auch viel beten. Sie hat, ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du viel weißt, dann musst du auch viel beten. Das könnten Voraussetzungen sein. Was noch für Voraussetzungen? Ich komme gleich zum Ende. Ich glaube, ein paar wichtige Voraussetzungen sind, dass dein geistlicher Vater, deine Mutter, die du dir jetzt suchst, du dir suchen solltest, 5 bis 10 Jahre mindestens älter sein sollte als du. Und wirklich weiter sein sollte im Glauben als du. Dass sie, diese Person irgendwie weiter ist und du sagst, hey, so wie der betet, so wie die mit Jesus lebt, ey, das ist mir ein Vorbild, so möchte ich auch werden. Dass sie ein echtes Vorbild für dich ist im Glauben. Welchen Zeitrahmen sollte man anstreben? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt geistliche Väter, haben wir gerade auch bei Paulus gesehen, vielleicht, die du vielleicht nur für eine Freizeit lang hast. Geistliche Väter, die du irgendwo triffst. Und dann gibt es aber auch Leute, die du vielleicht über Monate, über Wochen hast, über Monate, vielleicht über Jahre, vielleicht sogar lebenslang. Aber was würde passieren, liebe Geschwister? Was würde passieren, wenn jeder von uns bereit ist, sich um eine Person zu kümmern und das in seinem Leben immer wieder tun würde? Dann könnten wir uns in unserem Leben vielleicht um 20, 30 Leute kümmern, oder? Vielleicht. Und du könntest denen einfach nur das weitergeben, was du selber empfangen hast. Und du hast so viel. Lass dir nicht vom Teufel einreden, du hättest nichts, was du nicht weitergeben kannst. Oder du musst erst heiliger leben. Teil deine Sünden, sag deine Versuchungen deinem geistlichen Sohn. Der kann auch für dich beten. Du bist nicht perfekt, du musst nicht perfekt werden. Du sollst dich nur von Jesus gebrauchen lassen. Bist du bereit, dir eine Person zu suchen und bist du auch bereit, selber zu einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter zu werden? Ich möchte dich ermutigen, das zu sein. Und ich sage dir, unsere Gemeinde wird sich verändern. Deutschland wird sich verändern. Baden-Württemberg wird sich verändern. Wenn wir das machen, wenn wir das in den nächsten Jahren tun. Sollte mich Jesus früher heimholen, dann behaltet das in Erinnerung. Ihr könnt vieles von mir vergessen, aber das solltet ihr in Erinnerung behalten. Das finde ich wichtig. So. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich bete jetzt noch kurz. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du mir einige Menschen geschenkt hast in meinem Leben, die bereit waren, sich in mich zu investieren. Und ich danke dir so sehr für diese Menschen. Als ich ihnen begegnet bin, Herr, bin ich dir begegnet. Habe ich deine liebevolle Hand erlebt, aber auch deine zurechtweisende Hand und deine züchtigende Hand. Aber es hat mir gut getan. Herr Jesus, schenkt es jeder von uns, ob Diakon oder Mitarbeiter oder einfach nur Gemeindeglied oder Ältester, dass jeder sich einen geistlichen Vater und eine geistliche Mutter sucht, Herr. Und dass er gestärkt wird, jede Frau und jeder Mann hier, gestärkt wird im Glauben zu wachsen und weiterzukommen. Offen mit seinen Sünden zu reden darüber und Hilfe zu bekommen. Schenke aber auch, dass jeder von uns wirklich bereit ist, Herr, der mit dir lebt schon, sich um eine andere Person zu kümmern. Damit dein Reich wächst. Damit Kannern verändert wird. Damit Baden-Württemberg verändert wird und dein Reich wächst. Danke, dass du das schenkst, Herr. Amen. Wir hören jetzt ein Lied und danach feiern wir das Abendmahl.